So, der Ton läuft. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie begrüßen zu unserer zweiten Sitzung. Im Wege der Gesamthochschule habe ich gerade einen jungen Vater mit seinem 6-jährigen Sohn verabschiedet. Er soll lieber spazieren fahren, als hier im Seminar sitzen. Das hatte mal Vorrang. Aber das nur eine Nebenbemerkung. Wir sind ja fast vollständig. Sie alle haben, denke ich, diese Rund-E-Mail sehr praktisch bei StudIP erhalten. Heute kommt die gedruckte Version des Programms noch einmal herum. Sie hätten es sich auch selber drucken können, aber ich habe es nun diesmal gemacht, damit wir also Bescheid wissen. Dann können wir also eröffnen. Wir haben ein gemischtes Seminar mit an sich vorgesehenen Zeitzeuginnen. Und nun sehen Sie hier einen Ausreißer, Magnifizenz, unseren Rektor, den wir nun nicht als Zeitzeugin, sondern als Zeitzeugen begrüßen, mit der Begründung, dass wir bisher alle Rektoren seit Günter Heidorn, also seit 1965, bis auf Herrn Plötner, Klaus Plötner, der nicht wollte, aber nur ein halbes Jahr Rektor war und nicht viel bewegen konnte. Wir haben alle in Zeitzeugeninterviews erfasst und ich wünsche, dass wir dieses also komplettieren mit dem heutigen Zeitzeugengespräch mit unserem neuen und hoffentlich sehr lange amtierenden Rektor Professor Scharek. Sie haben ihn vorige Woche schon in der Projektion gesehen. Das kann ich heute nicht machen, weil wir Tonaufnahmen und, wie ich Ihnen sagte, mit dreifacher Sicherheit veranstalten, damit uns kein Ton verloren geht. Wir haben die übliche Einteilung, viele wissen es schon von Ihnen, dass diese Veranstaltung auf Tonträger aufgenommen wird. Am Anfang steht eine autobiografische Notiz unseres Gastes, des Zeitzeugen. Und danach gibt es dann die Diskussion über dieses Leben, über die akademische Laufbahn und in diesem Falle bei Rektoren über hochschulpolitische Fragen für Gegenwart und auch für die Zukunft. Wir haben Protokollanten, die darf ich hier vorstellen. Ich gehe jetzt einmal im Alphabet rückwärts vor, weil das etwas höflicher ist. Wir haben Janine Salzwedel, dann haben wir Jonas Rosenau, sitzt daneben. Und dann haben wir Sascha Lier in der Mitte. Und hier haben wir nicht zu übersehen Axel Büssem, der ein Profi ist in dieser Verschriftlichung von Interviews. Sie alle wissen, dass das gesprochene Wort nicht übereinstimmt mit dem, was wir hinterher veröffentlichen. Es bedarf also der redaktionellen Bearbeitung. Das heißt, die Transkription hat eine leichte Bearbeitung im grammatisch korrektes Deutsch zu leisten. Dann geht es über meinen Schreibtisch und geht dann an unseren Zeitzeugen zur Autorisierung. Und ich sage an dieser Stelle, wir haben den dritten Band der Zeitzeugen fast fertig. Und ich möchte unseren neuen Rektor da auch noch mit hineinbekommen. Deswegen haben wir es mit der Transkription ein bisschen eilig. Ich denke, dass dieses der Vorsprüche genug ist. Wir freuen uns, dass Herr Scharek bei uns ist und er hat jetzt das Wort. Bitte schön.
Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung. Im Vorfeld habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, allerdings nur sehr kurze Zeit. Unter Zeitzeugen habe ich eigentlich verstanden, dass jemand im Rückblick auf eine Zeit auch in einer gewissen Distanz diese in einen größeren Kontext zu stellen und zu bewerten, über seine erlebte Zeit spricht. Und habe eben aber auch vernommen, dass ein ganz wesentlicher Anteil dieses Berichts sein soll, jetzt in die Zukunft zu schauen und meine Vorstellungen für die Zukunft zu umreißen, was ich gerne tun kann, was aber natürlich immer ein bisschen problematisch ist als Zeitzeuge, es sei denn, ich bekomme das 20 Jahre später, wenn ich dann noch lebe, mal zu Gesicht und sage, ja, das habe ich damals auch so gesehen und da habe ich aber völlig falsch gelegen und da bin ich aber froh, dass ich da, glaube ich, auch die richtigen Vorstellungen und Visionen vielleicht hatte. Aber im Anfang soll jetzt ja auch Autobiografisches stehen. Ich denke, Sie sind mehr oder weniger auch von mir schon informiert worden. Was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin am 25. Januar 1953 in Düsseldorf geboren. Die Familie hatte das Schicksal einer Familie nach dem Zweiten Weltkrieg. Sehr bunt zusammengesetzt mit einem Vater, der aus Oberschlesien stammt, der als junger Mann dann auch Soldat war, schwer kriegsverletzt wurde, nach dem Krieg in Kiel Jura studiert hat, in erstaunlich kurzer Zeit, wie das aber wohl auch damals durchaus gang und gäbe war, aber ein Stipendium bekommen hatte ins Ausland, nämlich nach Stockholm und Uppsala, und dort meine Mutter kennenlernte, in der Mensa der Stockholmer Universität. Und meine Mutter, Mecklenburgerin, Rostockerin, war mit ihren Schwestern und ihren Eltern am 1. Mai 1945 von Rostock aus beim Einmarsch der Russen in Rostock über die Ostsee geflüchtet nach Schweden und hatte in Schweden dann ein Archäologiestudium begonnen und Archäologie studiert und auch gearbeitet auf der Insel Gotland und im Kloster Alvastra, das auch wieder Beziehungen setzt zu Rostock, nachdem Herr Holze ja auch über das Kloster Alvastra berichtet hat. Und mein Vater hat wohl gemerkt, sie spricht Deutsch. Sie gab nämlich in der Mensa von Stockholm, um Geld zu verdienen, Deutschunterricht in Schweden. Und das mag wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass er sie angesprochen hat. Und dann haben die beiden beschlossen, nach Westdeutschland zu gehen und sind nach Düsseldorf gegangen. Mein Vater ist Verwaltungsjurist geworden und ich bin 1953, wie gesagt, dann in Düsseldorf geboren und dort auch aufgewachsen. Mit einem für mich auch sicher bedeutsamen halbjährigen Intermezzo. Ich war ein halbes Jahr Austauschschüler in den USA als 16-Jähriger, Upstate New York, in der Nähe von Rochester, New York. Also nicht zu verwechseln mit dem Rochester der Mayo Klinik, am Südufer des Ontariosees. Ich bin dort zur Schule gegangen und habe es sehr genossen, auch mal die Heimat und überhaupt mein bisheriges Umfeld von außen zu sehen, aus der Distanz, und auch das amerikanische Schulsystem wirklich von vorne bis hinten kennenzulernen. Auch wenn man es mir vielleicht nicht mehr so ansieht, ich habe mal gut Tennis gespielt, ich war da in der Tennis Varsity, jeden Nachmittag haben wir 3 Stunden trainiert und haben den Monroe County Championship Cup gewonnen mit dem Tennisteam, was eine bedeutende Meldung war. Ich habe mich jetzt gefreut, die Universität dort am Südufer des Ontariosees heißt Monroe University, vielleicht kriegen wir mit der nochmal Kontakt. Ich habe schon früh den Wunsch gehabt, Medizin zu machen, durch Vorbilder, glaube ich, persönliche Vorbilder, durch ein großes Interesse, aber was auch in die Naturwissenschaften gelegt wurde. Wenn ich meine Rostocker Großeltern, die dann nach dem Krieg in Bremen lebten, besuchte, lagen immer Zeitschriften auf dem Nachttisch für mich, die Kosmoshefte, die also vor allen Dingen naturwissenschaftliche Inhalte hatten. Und so wurde ich gewissermaßen naturwissenschaftlich auch sehr durch meine Rostocker Großeltern geprägt, obwohl mein Großvater, der in Rostock Schiffsreeder war, nicht studiert hatte, aber er war technisch sehr begabt. Ich kann mich erinnern, wie er mich fragte, na mein Jung, wie geht die dat? So wurde ich von meinem Großvater angesprochen, und ich sagte, ja, mir geht's gut. Weißt du denn überhaupt, wie ein Farbfernseher funktioniert? Das würde ich dir sonst gern mal erklären. Und dann erklärte mein Großvater mir, wie ein Farbfernseher funktioniert. Ich könnte das nicht wiederholen. Aber von vornherein wurde also ein naturwissenschaftliches Interesse gesetzt. Und ich wollte gerne auch Menschen helfen, mit Menschen zu tun haben. Und so habe ich dann nach dem Abitur in Düsseldorf ein Medizinstudium begonnen und bin nach Freiburg gegangen. Das ist eine wunderschöne Universitätsstadt. Ich finde Städte, in denen die Universität das Leben einer Stadt prägt, auch besonders schön. Düsseldorf wäre nicht so eine ideale Universitätsstadt gewesen. Da ist die Universität am Rande der Stadt. Aber in Freiburg befindet sie sich, so wie in den anderen Städten, in denen ich tätig war, auch im Mittelpunkt der Stadt. Und nach dem Medizinstudium, das ich in voller Gänze in Freiburg absolviert habe, ich hatte mal geplant zu wechseln nach Lübeck, Allerdings war das mit vielen bürokratischen Schwierigkeiten verbunden und ich hatte dann schon eine Promotionsarbeit begonnen, sodass ich in Freiburg blieb. Musste ich zur Bundeswehr. Ich wollte mich davor nicht drücken, weil es hieß ja, man wird ja auch dort als Arzt eingesetzt und tätig sein, aber ich wollte eigentlich nicht irgendwo Truppenarzt werden und wollte die Gelegenheit nutzen, bei der Bundeswehr auszuprobieren, ob die Chirurgie was für mich sei. Etliche haben mir gesagt, die Chirurgie könnte ein gutes Fach für mich sein. Ich habe mich aber nicht besonders praktisch begabt empfunden. Ich habe, das ist vielleicht auch ein bisschen durch den Vater bedingt, der durch die Kriegsverletzung eben nur einarmig mit dem rechten Arm war, nie Flugzeuge gebastelt oder so etwas, Schiffe gebastelt, sodass ich dachte, da kann ich mal sehen, ob die Chirurgie was für mich ist und habe mich deswegen verpflichtet, war 3 Jahre an einem Bundeswehrkrankenhaus tätig und nach 1,5 Jahren hat mein Chef zu mir gesagt, Sie sollten Chirurg werden, das ist das Richtige für Sie, Sie haben eine chirurgische Begabung. Und dieser Chef war ein sehr väterlicher Freund, muss ich sagen. Er hat mich da auch stark unterstützt, indem er zum Beispiel auch sagte, gehen Sie nicht an irgendein Krankenhaus, sondern Sie gehören an eine Universitätsklinik, Sie müssen auch forschen. Und so bin ich nach dieser Bundeswehrzeit nach Tübingen gekommen. In Tübingen, wieder eine Universitätsstadt mit der Universität in der Mitte, habe ich dann meine chirurgische Ausbildung absolviert, die Allgemeinchirurgie, und habe dort wieder einen Chef vorgefunden. Das ist, glaube ich, gerade auch in der Medizin ganz wichtig, dass man sich nicht den Ort aussucht oder das Fach, sondern vielleicht auch gerade die Persönlichkeit, bei der man lernen möchte, eine Fachspezialisierung erfahren will. Und dieser Chirurg war vielleicht nicht der Rastelli am OP-Tisch, aber er hatte wichtige ethische Prinzipien, er hatte gute Organisationsstrukturen und er hat uns geprägt. Er hat uns oft das Kantsche Wort gesagt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Was weiß ich, was kann ich, was muss ich wissen, was soll ich tun? Wir sind in richtig geprägt worden, auch im Umgang mit den Patienten. Ein Chirurg ist so ein Wort, das er immer gesagt hat, ist jemand, der auch was auf seine Kappe nimmt, der die Verantwortung übernimmt und sie nicht anderen überträgt, der auch zu seinen Entscheidungen stehen muss, der sich schnell entscheiden muss. Und die schwersten Entscheidungen ist es eventuell für einen Chirurg zu sagen, ich operiere nicht. In diesem Falle ist es sinnvoller, nicht zu operieren. Also von Herrn Professor Koslowski bin ich sehr geprägt worden und von ihm auch schon beim ersten Vorstellungsgespräch hat er mir gesagt, eigentlich möchte ich, dass Sie noch ein Fach wissenschaftlich bearbeiten, das eher theoretischer Natur ist. Ich lasse Ihnen das frei, ob das die Physiologie, die Immunologie oder die Pathologie ist. Bevor ich nach Tübingen ging, habe ich 1 Jahr Pathologie gemacht, was eine gute Schule für die Chirurgie ist in Dortmund. Und bin dann sehr schnell in Tübingen in eine junge Transplantationsgruppe hineingekommen, die Nierentransplantation, aber auch dann die Lebertransplantation und die Bauchspeicheldrüsentransplantation durchgeführt hat. Und wir hatten sehr viel Pioniergeist. Da war die Transplantation noch in ihren Anfängen. Wir haben die ersten Patienten so behandelt und operiert in Tübingen, mit einem Programm angefangen und machten das neben unserer allgemeinchirurgischen Ausbildung. Das war also gewissermaßen ein Hobby, aber auch eine sehr verschworene Gruppe, die eben abends, wenn die Arbeit auf der normalen Station getan war, noch zu den transplantierten Patienten ging und dort nochmal Visite machte und wenn dort ein operativer Eingriff anstand, dann eben auch in der Nacht diesen Eingriff durchführte. Als dann 1992 Professor Haupt, mit dem ich in dieser Transplantationsgruppe zusammen war, sagte, ich habe die Möglichkeit, Ordinarius in Rostock zu werden, aber ich gehe da nur hin, wenn du mitkommst, habe ich zu ihm gesagt, nach Rostock komme ich sofort mit. Ich war noch nie in Rostock gewesen. Ich bin einmal 1990 hier in der Nähe vorbeigeflogen, weil ich in Greifswald eine Multiorganentnahme durchgeführt hatte und wir mit dem Hubschrauber dann nach Hamburg geflogen wurden. Aber ich habe gesagt, ich kenne Rostock zwar nicht von eigener Anschauung, aber von den Berichten meiner Mutter, und nach Rostock gehe ich sofort mit. Das ist dann 1992 konkretisiert worden, als ein Pankreas-Symposium in Kühlungsborn stattfand und ich dann auch zum ersten Mal hier in der Stadt war. Und die ersten Eindrücke hier in Rostock waren ein Orgelkonzert in der Universitätskirche, und ich war überwältigt von den alten Schnitzaltären und von diesen Kunstschätzen in dieser Kirche, von denen ich das Gefühl hatte, sie sind überhaupt nicht geschützt, sie sind auch sicher gefährdet durch vielleicht die Feuchtigkeit und die Kälte dort in der Kirche. Die Kirche wurde für dieses Konzert mit Braunkohle beheizt. Es war trotzdem bitterkalt. Aber dieser Eindruck hat sich dann bei mir noch verstärkt. Ja, hier würde ich gerne hinkommen, zusammen mit meinem Freund Ulrich Haupt, der dann hier auch das Ordinariat bekommen hat. Er hat mich nach der Rostocker 7 Jahreszahl wieder verlassen, ist Ordinarius in Freiburg geworden, nachdem wir hier auch erfolgreich in der chirurgischen Klinik die Leber- und die Pankreastransplantation eingeführt haben. Und als er ging, sagte, ja, überleg dir, ob du mit mir mitkommst nach Freiburg. Du kennst ja Freiburg schon. Habe ich zu ihm gesagt, einer von uns beiden muss hier bleiben. Und das bin ich. Also, das ist vielleicht so ein bisschen diese Geschichte, wie ich nach Rostock kam. Er hat dann damals wieder mit mir eigentlich viel Pionierarbeit geleistet. Ich fand das eine fantastische Möglichkeit, in der chirurgischen Klinik vieles neu zu gestalten. Da war der OP-Trakt noch im Rohbau fertig. Es gab Diskussionen, ob man den nach der Wende abreißen müsste, weil er nicht nach DIN-Norm gebaut war. Aber wir haben ihn dann eingerichtet, und dann wurde ich gefragt, in welchen Farben möchten Sie die OPs haben? Und dann sagte ich, auch ich würde mir vorstellen, so einen blau-grünen Farbton. Das wurde umgesetzt. Die OP-Säle sind heute noch blau-grün von innen. Und so war das natürlich auch in vielen anderen Bereichen, in vielen Organisationsstrukturen. Und da ich inzwischen mich auch in Tübingen noch weiterentwickelt hatte, da komme ich jetzt gleich darauf zurück, ich habe jetzt diesen Sprung sehr schnell nach Rostock gemacht, und inzwischen die Zusatzbezeichnung als Gefäßchirurg erworben hatte, fragte mich Herr Haupt, ob ich nicht die Gefäßchirurgie an der Uniklinik aufbauen wollte. Die Gefäßchirurgie war zu DDR-Zeiten an das Südstadtkrankenhaus abgegeben worden. Dafür hatte man die Kinderchirurgie an der Uniklinik behalten. Professor Schmidt als Ordinarius. Habe ich natürlich zugesagt und habe dann wirklich auch wieder in Pionierarbeit die Gefäßchirurgie an der Uniklinik aufgebaut. Ich wusste, ich muss mich damit auch mit den Kollegen des Südstadtklinikums irgendwie einigen und habe das auf dem direktesten Wege gemacht. Ich habe mich mit dem Leiter der Gefäßchirurgie der Südstadtklinik in Warnemünde getroffen, in der Seekiste zur Krim. Ich glaube, ich habe Lapskaus gegessen. Und dann haben wir uns über Gefäßchirurgie unterhalten. Und nur um ein Beispiel zu sagen, ich habe ihn gefragt, wie sieht denn das aus mit einem Gebiet, das ich sehr gerne auch wissenschaftlich und klinisch behandle, die Einengung der Halsschlagader, die Operation der Halsschlagader als Schlaganfallprophylaxe, um Patienten vor dem Schicksal eines Schlaganfalls zu bewahren. Und da sagt er mir, das findet hier in Rostock eigentlich nicht statt. Wir operieren 10 im Jahr. Das müssten eigentlich mehr sein, aber mehr als 10 sind hier im Jahr an Patienten nicht zusammengekommen. Und da habe ich gesagt, da müssen wir zusammen dran arbeiten. Und nur um Ihnen eine Vorstellung zu geben, heute operiert werden in der chirurgischen Uniklinik vielleicht 100 Patientinnen und Patienten pro Jahr operiert, und in der Südstadtklinik etwa 70. Ich habe in der Zwischenzeit erfahren, dass damals der Schlaganfall durchaus ein Schicksalsschlag war, gegen den man nichts machen konnte und dann versuchen musste, mit den Folgen eines Schlaganfalls so gut wie möglich zurechtzukommen. Also auch wieder viel Pionierarbeit eigentlich. Ich will noch ein bisschen erzählen, was ich zwischen Tübingen und Rostock noch gemacht habe, weil ich da im Wesentlichen auch Grundlagen meiner wissenschaftlichen Tätigkeit gelegt habe. Ich bekam 1988 die Möglichkeit, von Tübingen aus an die Universität nach Göttingen zu gehen, um in der Transplantationsmedizin weiter zu forschen. In einem Bereich, den ich besonders spannend fand, nämlich wie kann man ein Organ, das man transplantieren will, konservieren, wenn man es entnommen hat, bis es wieder angeschlossen wird an den Blutkreislauf. Dazu wird es gekühlt, weil in der Kälte alle physiologischen Prozesse langsam ablaufen. Es muss vom Blut freigespült werden. Und man kann aber auch Einfluss nehmen auf die Zelle, um den Stoffwechsel zu bremsen, um eine Übersäuerung eines solchen Organs zu vermeiden. Und dazu wurden sogenannte Protektionslösungen entwickelt. Ein begnadeter experimenteller Chirurg und Physiologe, Hans-Jürgen Brettschneider, übrigens Mecklenburger, er wollte mal in Rostock Schiffbau studieren und ist durch die Kriegswirren dann in die Medizin gekommen und hat dann den ersten experimentellen Lehrstuhl in Köln für experimentelle Chirurgie aufgebaut, war Ordinarius für Physiologie in Göttingen. Zu ihm kam ich, er hatte eine Lösung entwickelt, mit der man das Herz zum Stillstand bringen konnte und hielt diese Lösung auch für geeignet, als Protektionslösung für andere Organe zu dienen. Für die Niere waren schon Untersuchungen durchgeführt worden und ich habe dann solche Untersuchungen für die Leber durchgeführt in Göttingen mit ihm zusammen. Er wäre gut auch im Schiffbau gewesen, er war so ein Mathematiker, er strich sich dann immer über die Nase und rechnete ganz kurz hoch, wie viel Lösung wir bräuchten und wie lange wir vielleicht die Zeit verlängern könnten bis zur Wiedereinpflanzung eines Organs, wenn wir die Temperatur auf, sagen wir mal, 4 Grad senkten und so weiter. Also das war eine auch sehr für mich anregende Zeit, die mich in dieses Feld der Organprotektion stärker einführten, das eben auch wichtig ist, zum Beispiel für die Gefäßmedizin und die Gefäßchirurgie, weil es darum geht, Organe, die nicht durchblutet sind, möglichst am Leben zu erhalten, um sie dann auch in einer Durchblutungsphase wieder zur vollen Funktion bringen zu können. Ja, soweit vielleicht mein Weg in die Chirurgie in Rostock. Und ich habe mich dann zunehmend eben auch in Rostock zu Hause gefühlt und mich dann auch stärker engagiert innerhalb der Fakultät, bin in den Fakultätsrat gewählt worden und dann auch schließlich ins Konzil, bin zunächst stellvertretendes Mitglied im Konzil gewesen und dann auch ordentliches Mitglied im Konzil. Und dann trat 2004 plötzlich die Situation auf, dass ein neuer Konzilspräsident gewählt werden sollte und von den Professoren meldete sich keiner. Und Professor Rolfs aus der medizinischen Fakultät, der sagte dann plötzlich, ich schlage jetzt dich vor. Und ich habe gesagt, also ich sage nicht nein, aber ich werde jetzt auch nicht sagen, nein, ich muss das machen. Und dann schlug er mich vor und ich wurde gewählt und so nahm das Schicksal vielleicht auch seinen Lauf, denn durch die Konzilspräsidentschaft, die für mich eine sehr schöne Zeit auch gerade in der Zusammenarbeit mit Herrn Walm als mein Vertreter war, sind wir diesen bewegten Zeiten entgegengegangen, an deren Ende jetzt meine Wahl zum Rektor steht vielleicht. Das vielleicht so zunächst zur Autobiografie.
Ja, wir dürfen uns erst einmal bedanken. Dann darf ich die Rednerliste eröffnen. Wir können jetzt also noch reichlich den Zeitzeugen befragen. Ja, das war René Ide als erster, ja.
Achso.
An die Uni berufen worden? Oder wann wurden Sie zum Professor berufen? Also so, dass man vielleicht.
Ja, vielen Dank. Das hätte ich viel deutlicher sagen sollen. Ich hatte mich in Tübingen habilitiert. Ich habe mich habilitiert mit über die Organprotektion an der Leber, mit verschiedenen organprotektiven Lösungen. Und als ich nach Rostock kam, habe ich mich zunächst umhabilitiert. Das war nicht so einfach, weil ich glaube, es gab noch gar keine Urkunden für eine Umhabilitation an der medizinischen Fakultät. Nachdem die Urkunde entworfen war und der Fakultätsrat das auch genehmigt hatte, konnte ich mich umhabilitieren. Ich bin dann zum Only Professor ernannt worden. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau. Das steht in meinem Lebenslauf.
Kriegen wir raus. Bald.
Und habe dann mich beworben auf eine freiwerdende Professur, auf eine C3-Professur, die die Vertretung des Ordinarius beinhaltete an der chirurgischen Klinik in der Abteilung für allgemeine Thorax-, Gefäß- und Transplantationschirurgie, so wurde die Abteilung genannt. Und diese Professur wurde ausgeschrieben für Gefäß- und Transplantationschirurgie. Da gab es einen anderen sehr guten Kandidaten, mit dem ich gewissermaßen um diese Professur im Wettstreit lag und da obsiegt habe. Später hätte es fast so ausgesehen, als ob dieser Kandidat mein Chef geworden wäre, denn er hat sich dann auch für die Nachfolge von Professor Haupt beworben und ist inzwischen Ordinarius in Jena für die Chirurgie. Wir hatten das gleiche Fachgebiet, eben Gefäß- und Transplantationschirurgie. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich ein bisschen Probleme gehabt, wenn er mein Chef geworden wäre, weil dann wären wir uns in den Feldern wahrscheinlich auch ein bisschen in die Quere gekommen.
Danke. Jetzt habe ich Hilde Michael.
Ja, Sie sagten vorhin vermehrt, unter anderem bei Schlaganfallbehandlung, dass Sie sehr viel Pionierarbeit geleistet haben. Können Sie vielleicht den Weg skizzieren, den man, um Pionierarbeit zu leisten, durch Unibehörden, durch Geldgeber, einfach das ganze Prozedere drumherum, damit man erstmal Pionierarbeit leisten darf? Wie haben Sie das empfunden? Wie wirkte das?
In dem Feld, also wenn wir an die Schlaganfallprophylaxe denken, war die Pionierarbeit gar nicht so sehr durch Geld zu leisten, sondern das war im Prinzip eine Aufklärung auch anderer Fachdisziplinen, ich sag mal von Allgemeinmedizinern, von Neurologen, von Internisten zu sagen, wenn wir eine höhergradige Einengung der Halsschlagader feststellen, die über 85% eingeengt ist, dann wissen wir, dass wir mit einer Operation, auch wenn es noch keinen Schlaganfall zu dem Zeitpunkt gegeben hat, bessere Ergebnisse haben als unter der besten medikamentösen Therapie, um diesen Schlaganfall zu versuchen zu verhindern. Also blutverdünnende Substanzen. Ich weiß noch, wie jemand zu mir sagte, ja, wie groß sind die Unterschiede der beiden Behandlungsmethoden? Und da habe ich gesagt, die liegen bei 6%. Und da sagte er zu mir, dann müssen Sie ja erst mal 100 operieren, um zu gucken, dass 6 besser geworden sind. Und das kann man natürlich schlecht so machen. Also, aber es hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut der Operateur ist. Ich musste also zeigen, dass wir diese Operation, die jetzt prophylaktisch ist, der Patient hat noch keinen Schlaganfall gehabt, dass wir die aber mit einer großen Sicherheit durchführen können und einer ganz niedrigen Komplikationsrate, sodass einleuchtend ist, dass es sinnvoll ist, so eine prophylaktische Operation zu machen. Und das war Überzeugungsarbeit. Und das waren dann aber auch eben die Ergebnisse, über die man berichten musste, Aufklärung zu machen, auch zu sagen, wir haben jetzt 30 operiert, keiner hat größere Komplikationen bekommen, sodass es hieß, aha, das ist vielleicht tatsächlich ein besserer Weg. Heute ist diese Behandlung der operativen Therapie in Diskussion mit den Möglichkeiten, mit einem Gefäßstent die Halsschlagader da zu erweitern. Aber es wird auch immer noch sehr kritisch diskutiert, wie hoch ist der Wert einer Prophylaxe in diesen Gefäßoperationen. Das Gleiche gilt zum Beispiel in dem Sektor Gefäßchirurgie für die Erweiterung der Hauptschlagader, für das sogenannte Aortenaneurysma. Der Patient hat keine Schmerzen. Die normale Hauptschlagader eines, sagen wir, 50-Jährigen hat einen Durchmesser von 2,7 cm. Und jetzt hat plötzlich an einer Stelle diese Hauptschlagader einen Durchmesser von 5 cm. Jeder Physiker sagt, wenn die Wand dünner ist und der Radius größer geworden ist, ist das Rupturrisiko und der Blutdruck größer. Der Patient hat keine Schmerzen. Wenn man diese Erweiterung feststellt, kriegt der Patient einen Schreck, je nachdem, wie man mit ihm darüber spricht auch, und sagt, ich sitze ja auf einer Zeitbombe. Das kann ja jeden Moment losgehen. Und dann habe ich vielleicht keine Überlebenschance mehr, weil es eine halbe Stunde dauert, bis ich in der Klinik bin. Also auch hier machen wir prophylaktische Operationen ab einem bestimmten Durchmesser oder prophylaktische Behandlung. Aber dazu muss man erst einmal auch die Aufklärungsarbeit leisten.
Ja, danke. Weitere Wortmeldungen? Das war jetzt Harold, ist das richtig? Harold Fanning.
Was hat Sie dazu bewogen, sich für das Rektorenamt zu bewerben und was wollten Sie in dieser Minute verändern?
Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Ich habe innerhalb der medizinischen Fakultät 2006 die Funktion des Studiendekans übernommen. Die Studierenden haben mich am Abend vor der Wahl nochmal eingeladen und haben gesagt, Sie haben so viel zu tun, wir würden Sie gerne als Studiendekan wählen, aber Sie müssen uns vorher nochmal sagen, was Sie alles nicht mehr machen, wenn Sie Studiendekan werden. Und ich habe dann eine Prioritätenliste aufgestellt und habe auf andere Arbeit, die ich zum Beispiel in der Ethikkommission geleistet habe, gesagt, diese Arbeit würde ich anderen überlassen und würde die Zeit auch dem Studiendekanat widmen und anderes. Ich habe, nachdem Professor Stroth heute hier zum Rektor gewählt wurde, mit ihm häufiger Kontakt gehabt, weil er mich auch zu bestimmten Dingen auch mal befragt hat als Konzilspräsident von meinen Eindrücken her. Und er hatte mich auch gefragt nach einem Prorektor für Studium und Lehre. Ich habe damals mich auch umgehört und hatte ihm Herrn Professor Hock vorgeschlagen. Und Herr Professor Hock hatte das auch übernommen. Im Sommer letzten Jahres bestellte er mich zu sich und eröffnete mir, dass Professor Hock seine Amtszeit nach 2 Jahren eben auch beenden wollte und nicht wieder zur Verfügung stünde als Prorektor für Studium und Lehre. Und Professor Stroth heute fragte mich, ich gebe das so wieder, wie es damals war, als Zeitzeug. Wüssten Sie jemanden, der sonst das Amt des Prorektors für Studium und Lehre und Evaluation machen könnte? Und da habe ich gesagt, darüber muss ich nachdenken, geben Sie mir 2 Tage Zeit. Und daraufhin sagte er, ich hatte an Sie gedacht. Und daraufhin habe ich gesagt, geben Sie mir 2 Tage Zeit. Ich muss zunächst einmal überlegen, wie ich das mit dem Studiendekanat in Einklang bringen kann. Daraufhin sagte er, das können Sie mit dem Studiendekanat nicht in Einklang bringen, Studiendekan können Sie dann nicht mehr sein. Ich muss sagen, ich war ausgesprochen gern Studiendekan und habe eine sehr schöne und ich glaube auch für alle Beteiligten sehr effektive Zeit mit der Fachschaft und auch mit anderen Gruppen innerhalb der medizinischen Fakultät verbracht. Ich bin dann in die Klinik zurückgefahren Und die Fachschaft hatte ihren Fachschaftsabend. Und ich bin gleich zur Fachschaft gegangen und habe der Fachschaft erzählt, was ich gerade erlebt hatte. Also ich habe die Fachschaft als erstes eingeweiht. Und die haben wild diskutiert und haben gesagt, naja, Prorektor für Studium und Lehre ist für die Medizinstudenten auch nicht schlecht. Aber kriegen wir das irgendwie hin, dass wenn sie das dann nicht mehr sind, dass sie wieder Studiendekan werden. Also sie haben an allen möglichen Modellen gebastelt. Aber mich bestärkt, ich soll nochmal in mich gehen und mir das wirklich überlegen, ob ich das wirklich wollte. Aber wenn ich das Gefühl hätte, dass das gut wäre, dann könnte ich das machen. Ich müsste Ihnen dann aber auch helfen, einen neuen Studiendekan zu finden. Gut. Ich habe dann Herrn Strothotte zugesagt, das Prorektorenamt zu übernehmen. Und dann hat er nach einiger Zeit mich wieder zu sich bestellt, um mir zu eröffnen, dass er plane, aus Rostock wegzugehen und nach Regensburg zu gehen. Und dann hatte ich aber das Gefühl, ich werde zu meiner Zusage stehen und egal was kommt, auch wenn ich gewählt werden sollte, das Amt als Prorektor für Studium und Lehre und Evaluation annehmen. Und das führte dann zu der Situation, dass ich dann vor der Konzilssitzung glaubte, wenn jetzt ich gewählt werde und Herr Redmer und Herr Lampe auch gewählt werden, dann wird es, auch wenn Herr Strothotte geht, auf 3 Schultern zusammen mit dem studentischen Prorektor auf 4 Schultern lagern und das werden wir schon gemeinsam in irgendeiner Weise hinbekommen. Sie wissen, es ist anders kam. Und dann waren es mehrere, auch Mitglieder anderer Fakultäten, die sagten, haben Sie schon mal überlegt, ob Sie nicht als Rektor kandidieren wollen? Und das habe ich dann überlegt und habe gesagt, also wenn ich das dann kommissarisch das Rektoramt führen kann, als Prorektor, dann werde ich mich auch als Rektor zur Verfügung stellen. Das ist eine schwere Entscheidung und ich muss sagen, ich habe relativ rasch entschieden, wie das Chirurgen manchmal tun. Es ist sicher eine ganz schwere Entscheidung, den OP-Tisch zu verlassen. Nicht den OP-Tisch, sondern die Patienten zu verlassen. Und ich führe Ihnen das gerne ein bisschen aus, auch wenn das vielleicht sehr persönlich ist. In einem Gespräch mit einem holländischen Chirurgen, der mit mir in dem Board von Eurotransplant ist, also der europäischen Organisation zur Verteilung von Transplantationsorganen für die Benelux-Länder, Deutschland, Österreich, Slowenien und Kroatien, der fragte mich, als wir zusammen darüber sprachen, sagte er zu mir, Wolfgang, du hast so viel operiert, wie viel rupturierte Bauchaortenaneurysmata willst du noch bis zu deiner Emeritierung operieren? Und da habe ich ihm gesagt, ich muss kein einziges mehr operieren. Wenn ich weiß, dass ich da schon alles erlebt habe. Wenn jetzt ein Patient in der Poliklinik wäre und ich würde gerufen und es hieße, der hat wahrscheinlich ein rupturiertes Bauchaneurysma, würde ich inzwischen sagen, ein Chirurg braucht dafür auch eine Zeit, bis er so weit kommt. Den operiere ich sofort in den OP, alles vorbereiten, ich wasche mich schon, ich will die Operation selber machen. Aber ich brauche mich nicht mehr zu beweisen, indem ich rupturierte Bauchaortenaneurysmata operiere. Also es ist eine individuelle Medizin für den einzelnen Patienten, der sich mir anvertraut, die ich natürlich auch weitermachen könnte. Aber ich brauche nicht noch irgendwelche Zahlen, um zu sagen, ich habe in meinem Leben 2000 Nieren transplantiert oder so. Also das bräuchte ich nicht. Es ist natürlich ganz schwierig und ich habe nach der Wahl auch schon im Kommissariat natürlich auch vor allen Dingen viele Briefe von Patienten bekommen. Und mir geht auch durchaus sehr nahe ein Patient, den ich vor, ich glaube, 10 Jahren, er ist aus Bautzen nach Rostock gekommen, um sich bei uns transplantiert habe. Er war damals in einem Zustand, dass wir dachten, er kann eine Operation nicht mehr überstehen. Ich habe im Vorfeld vor der Operation Professor Haupt gebeten, sich mit mir den Patienten nochmal anzusehen, weil ich doch Zweifel hatte. Er war Haut und Knochen, hatte 10 Liter Wasser im Bauch und kriegte kaum Luft. Und wir gingen gemeinsam zu ihm hin. Und als er Professor Haupt sah, guckte er mich an und sagte, ich greife jetzt nach dem Strohhalm, den Sie mir hinhalten. Professor Haupt sagte, ich gebe dir recht, wahrscheinlich wird er die Operation nicht überstehen. Aber der hat so viel Mut und Vertrauen, du musst den Versuch unternehmen, du musst es versuchen. Ich habe diesen Patienten transplantiert und er hat das gut hinbekommen. Er ist ein leidenschaftlicher Dichter und hat mir alle möglichen Gedichte auch geschrieben und Fotos dazu gemacht. Und wenn er irgendein Problem hatte, ist er mal aus Bautzen angereist. Und der hat mir im letzten Jahr noch geschrieben, dass er sehr stolz ist, dass sein Doc jetzt Rektor ist, aber es ist auch furchtbar, Scharek ist jetzt weg als Arzt. Inzwischen liegt er auf der Intensivstation in Rostock. Er hat mit einer schweren Infektion einen Herzstillstand gehabt, ist reanimiert worden. Ich bin gestern wegen einer Berufungskommission in der Klinik gewesen und eine Dame sprach mich an und sagte, sind Sie Professor Scharek? Ich sage, ja. Es war seine Ehefrau, die aus Bautzen angereist ist, die er nicht mehr wahrnimmt und die mir ihre Sorgen mitteilte, dass er eine Patientenverfügung geschrieben hätte. Er möchte eigentlich nicht an Schläuchen enden auf einer Intensivstation. Und jetzt sei er aber in der Situation und sie sei hin und her gerissen. Sie wolle natürlich auch nicht, dass er stirbt, aber sie wolle sein Vermächtnis natürlich. Und sie sagte mehrfach, und er war so traurig, dass sie nicht mehr da sind. Das geht mir nah. Das sind die Patienten. Deswegen, ich werde jetzt oft gefragt, ob ich als Rektor, wie ich das dann mache mit Operationen, bin ich heute Morgen gefragt worden. Ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht operieren. Denn mein Verständnis von Chirurgie ist, dass ich auch vorher für den Patienten da bin und dass ich auch danach da bin. Und wenn er in der Nacht irgendwelche Probleme bekommt, dass ich dann auch in der Nacht reinfahre und die Probleme beherrsche, das kann ich jetzt nicht mehr. Ich habe aber das Gefühl, sollte die Universität sagen, den können wir nicht gebrauchen, dass sie auch wieder in die Chirurgie zurück könnte.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Ja, bitte. Weitere Wortmeldungen? Das sind bestimmt noch viele.
Ja, aber Sie hatten ja noch Ihre Frage verbunden mit, was ja. Stelle ich mir vor?
Das geht, bitte.
Da muss ich weit ausholen. Also, ich identifiziere mich mit dieser Universität in dieser Stadt und will für diese Universität das Beste. Ich glaube, dass der Weg, den wir angefangen haben, mit der interdisziplinären Verflechtung der Fachrichtungen aus vielerlei Gründen ein sehr guter ist. Die Medizin und speziell die Transplantationsmedizin, das habe ich Ihnen vielleicht jetzt schon so ein bisschen deutlich machen können, ist ein Fach, was sehr stark verflochten ist mit anderen Disziplinen. Wenn Sie Nieren transplantieren, haben Sie mit den Internisten zu tun, die die Dialyse machen, mit Diabetologen, mit Pharmakologen, mit Pathologen, mit Radiologen. Also es müssen alle Fächer zusammenarbeiten, damit Sie einen Patienten optimal behandeln können und ihm auch alles anbieten können, was er braucht, um gesund zu werden. Das würde ich gerne auch im Prinzip ein wenig übertragen auf die Universität. Deswegen glaube ich, dass die Verflechtung der Fachdisziplinen schon ein gutes Prinzip ist mit der Profilbildung. Das hat verschiedene Aspekte. Wenn wir jetzt über Wissenskulturen sprechen, dann ist das ein bisschen die Philosophie, die hinter dieser Verflechtung stecken könnte, dass auch Geisteswissenschaftler mit Naturwissenschaftlern eine gemeinsame Sprache finden, sich miteinander unterhalten können und ihre ihre gemeinsamen Schnittmengen entdecken können, in denen sie zusammenarbeiten. Denken Sie nur an die ethischen Probleme der Transplantationsmedizin, bei denen Juristen und Theologen genauso gefragt sind wie Philosophen oder Soziologen. Aber die müssen miteinander über das Gleiche sprechen können. Sie müssen gewissermaßen auch die gleichen Vokabeln haben. Auf der anderen Seite sehe ich in der Verflechtung natürlich auch die Bündelung auf besondere Schwerpunkte. Gemeinsame Themen, die man dann entwickelt, in denen man dann, so wie das ja ursprünglich auch die Intention der Profillinien war, mehr Experten, Expertinnen und Experten hinter ein Thema bringt, um dann auch damit nach außen hin effektiver zu sein, exzellent zu werden, aber auch andere anziehen, die sich in diesem Schwerpunkt weiter bilden wollen, spezialisieren wollen, also mit der Attraktivität auch solcher Schwerpunkte. Dabei sind die Schwerpunkte ja einmal nach den Stärken in der Universität ausgesucht, aber auch nach den Bedürfnissen der Region und des Landes und der Wirtschaft. Wenn wir sagen, wir haben mit der Physik und mit der Medizin sicher Stärken, wenn in Licht, Leben und Materie wir hier einen Schwerpunkt setzen, ist er auch von vielen wissenschaftlichen Aspekten hochinteressant, weil zum Beispiel in der Medizin die Schnittstelle von Leben der Zelle und Materie, so wie wir sie heute in der Medizin ja an vielen Enden haben, denken Sie nur an die Kontaktlinsen, die Sie im Auge haben, bis hin zu der künstlichen Hüfte oder dem Herzschrittmacher oder den Gefäßstents. Hier ist eine Grenzfläche, an der sehr viel stattfindet. Entzündung, Reparation, Regeneration. Ich glaube, dass das zum Beispiel eine sehr gute Profillinie ist. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels erfolgreich altern, für immer älter werdende Menschen, die aber noch voll leistungsfähig sind, gucken Sie sich nur mein Nebenan an. Da würden Sie doch nicht sagen, den muss man emeritieren. Ist er schon. Hier Selbstständigkeit und auch Leistungsfähigkeit, die ja selbst gewünscht ist, zu erhalten. Da können viele dran mitwirken, ob in der Informatik oder in den technischen Wissenschaften der Medizin, alten Leuten, die über 80 sind, die Möglichkeit zu geben, auch allein zu Hause zurechtzukommen. Und wenn es nur der Computer ist, der ihnen sagt, die Kaffeemaschine ist noch nicht ausgestellt. Und wenn die Kaffeemaschine nicht ausgestellt wird, dann werden Sensoren aktiv, die das nochmal nach einigen Minuten wiederholen. Und wenn das mehrfach nicht beachtet wird, dann kommt vielleicht der Pflegedienst und stellt die Kaffeemaschine aus. Nur so als Beispiel. Also Assist-Systeme, mit denen wir auch die Bedürfnisse und die Entwicklung in unserem Land und in unserer Wirtschaft versuchen zu unterstützen. Dabei denke ich, dass so eine Verflechtung aber in der Lage ist, auch die Vielfalt der Fächer zu erhalten. Natürlich nicht, sagen wir mal, zu 100%. Wir werden Bereiche haben, wo wir sagen, wir können die Lehre da hervorragend abdecken, weil die Spezialisten von den benachbarten Fächern das auch mit lehren und vermitteln können. Aber in der Forschung können wir uns vielleicht auch noch stärker auf bestimmte Felder fokussieren, aber wir erhalten die Vielfalt der Fächer. Und da sehe ich durchaus Positives in dem Bologna-Prozess mit der Modularisierung, dass man eigentlich sich selber seinen Weg suchen und gestalten kann und eine große Auswahl hat. Als Herr Krüger, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, als Sie überlegten, was Sie machen, hatten wir nicht die Vielfalt von Berufsfeldern, die wir heute haben. Denken Sie an die ganzen Möglichkeiten der Kombination von Mathematik und Wirtschaftswissenschaften oder jetzt Aquakultur, Ingenieurwissenschaften mit Biowissenschaften. Hier sind ganz neue Berufsfelder auch entstanden und eigentlich haben wir eine gute Möglichkeit, hier jedem die Möglichkeit zu geben, sich ganz individuell auch nach seinen Wünschen, Interessen und Vorstellungen zu entfalten. Allerdings haben wir mit dem Bologna-Prozess auch viele Dinge jetzt mit übernommen, die wir weiter verbessern wollen. Ich möchte diese Attraktivität des Studiums weiter steigern. Das sind kleine Dinge, an denen man ansetzen kann, aber im Prinzip darf das Bachelor-Master-Studium nicht bedeuten, dass man in der kürzestmöglichsten Zeit zu den geringsten Kosten eine wie auch immer geartete Berufsbefähigung erlangt. Ich sage Ihnen aus dem persönlichen Bereich, ich habe zwei Töchter, die beide zunächst ein anderes Studium begonnen haben. Meine zweite Tochter hat zunächst mit Geschichte und Archäologie angefangen. Und dann hat sie gesagt, das sind tolle Fächer. Ihr wurde auch bescheinigt, dass sie gute Leistung da gebracht hatte. Aber sie hat gesagt, das ist für mich doch mehr Hobby. Ich kann mir das als Beruf nicht so vorstellen. Und ich habe sie zwar sehr gewarnt, aber sie wollte Medizin studieren. Und sie wollte damals ursprünglich auch weg aus Rostock. Hat sich schon exmatrikuliert, hat ihr Zimmer aufgegeben und dann hat allerdings die ZVS unerbittlich zugeschlagen und ihr Rostock zugewiesen. Und sie ist vom Ulmenmarkt in die Borwinstraße gezogen. Aber sie hat die Möglichkeit gehabt, ein Studium zunächst zu bekommen, anzufangen, auch zu sehen, dass das ihren Interessen durchaus aber eher hobbymäßig nahe kommt, dass das aber nicht ihr Beruf werden sollte. Und meine älteste Tochter hat es auch so gemacht. Die hat zwar in Bonn angefangen, aber zunächst mit Jura. Die hat schon nach einem Semester gesagt, das ist nichts für mich. Und ist dann gewechselt und hat Germanistik und Geschichte gemacht. Also ein gewisser Ausgleich innerhalb der Familie.
Vielen Dank, jetzt bin ich einmal auf der Rednerliste. Ich habe einmal die Frage, inwieweit es ein Konkurrenzverhältnis zwischen den medizinischen und den nichtmedizinischen Fächern innerhalb der Universität gibt. Es ist, glaube ich, allen sehr eindrucksvoll deutlich geworden, dass es einen erheblichen Erkenntnisfortschritt mit höheren Überlebenschancen in der Medizin gibt. Wenn Sie die Zahlen denken, die Gefäßchirurgie, Südstadtklinik zu DDR-Zeiten 10, angestiegen auf 170. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben und ist ja ganz sicher auch nicht nur durch Krankenkassen Kostenerstattungen zu realisieren. Mir hat der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, Herr Matthias Brotkorb, schon vor langer Zeit gesagt, ihr müsst die Medizin eigentlich abschaffen, denn die frisst euch auf. So wie man Lübeck dicht gemacht hat, also ist ja nicht ganz dicht, müsst ihr das auch. Jetzt die Frage an den Rektor, sehen Sie ein solches Konkurrenzverhältnis, dass also der medizinische Fortschritt, wie ich meine, unabdingbar höhere Ressourcen erfordert? Oder wir müssen bereit sein, früher zu sterben und kränker zu werden. Wie aber innerhalb der Universität ein Ausgleich gefunden werden kann, dass nicht das passiert, was also Matthias Brotkorb voraussagt, die Medizin wird euch auffressen. Er ist von Haus aus Philosoph, aber gesund. Eine Frage, dann habe ich noch eine.
Ja. Also, ich sehe ein bisschen ein Problem, wenn wir sagen, wir haben eine medizinische Fakultät und die Forscher und Lehrer in der medizinischen Fakultät sind überwiegend in der Krankenversorgung eingesetzt. Dann haben sie einen gewissen Drift. Aber von den Forschungsfeldern und auch von der Lehre halte ich es für notwendig, dass die medizinische Fakultät dicht bei der Universität bleibt. Und nicht gewissermaßen abdriftet von der Universität und mit der Krankenversorgung in der Universitätsmedizin eine eigene Hochschule wird, nämlich dann eine medizinische Hochschule. Wir haben solche Beispiele und ich bin mir da ganz einig mit auch dem Rektor in Greifswald. Wir haben beide sind der Überzeugung, wir müssen eigentlich alles tun, dass die Universität auch ihren Einfluss weiter geltend machen kann in der Universitätsmedizin, um hier auch Forschung und Lehre in der Medizin nahe an der Universität zu halten. Und als Begründung würde ich angeben, dass gerade in der interdisziplinären Verflechtung unser Studiengang biomedizinische Technik ist angesiedelt in der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik und beginnt vor allen Dingen mit Physik. Gerade wegen der interdisziplinären Forschung in der Medizintechnik ist es notwendig, dass wir eine enge Anbindung der medizinischen Fächer an die übrige Universität haben. Gestern in der langen Nacht der Wissenschaften hat es ein tolles Projekt gegeben zwischen Medizin und Theologie in der Aula. Das hat viele Mediziner, auch Medizinstudenten, bei denen das schon vorgestellt wurde im Vorfeld, so begeistert, dass da schon die nächsten Aktivitäten jetzt in Planung sind. Wir können die Medizin nicht entlassen und ganz dem Universitätsklinikum überlassen.
Eine Anschlussfrage, wenn ich Sie stellen darf, dann Arne Busch, zu den Profillinien. Als Ihr Amtsvorgänger Strothotte das in der Marienkirche vorstellte, die Profillinien, saß ich zwischen älteren Herren, die mich anschließen. Wir waren uns einig, das ist ja die fortgesetzte dritte Hochschulreform von 1968. Das heißt also, die Profilierung, die in der damaligen Zeit, also in den 60er Jahren, im Grunde das Ende der Freiheit von Forschung und Lehre war. Wie verhält sich also in Ihrem Verständnis nun die Bildung von Profillinien, ich betone, ich bin sehr dafür, zur garantierten, grundgesetzlich garantierten Freiheit von Forschung und Lehre? Ist nicht über die Profillinie hier eine Einschränkung möglich? Gedacht sicherlich nicht, aber wird sie sich ergeben?
Nun, die Profillinien sind eine Institution, die geschaffen wurden und mit Leben gefüllt werden müssen. Und eine ganz große Anfangsfrage war, was ist mit den Fakultäten, aus denen Mitglieder in die Profillinien gehen? Die Fakultäten zu erhalten und natürlich auch Forschung und Lehre in Fächern zu ermöglichen, in Fachdisziplinen, die nun nicht in einer Profillinie tätig sind, ist da die Hauptaufgabe. Aber ich denke, durch den auch jetzt institutionalisierten Dialog zwischen Fachdisziplinen hat es viel mehr Kontakte und Interaktionen gegeben, als wir das zunächst geglaubt haben. Die Kritiker der Profillinien haben am Anfang gesagt, die aus unterschiedlichen Fächern vorher schon gut zusammengearbeitet haben, die werden auch in Zukunft gut zusammenarbeiten und da wird auch keiner dazukommen. Aber es kommen welche dazu. Und natürlich kann man in der Berufungspolitik langfristig sehen, dass Profile, die auch immer schärfer werden und die erfolgreich sind, dass sie entsprechend unterstützt werden. Zum Beispiel durch Berufung auf sogenannte Eckprofessuren. Es werden aber die Fakultäten dafür nicht aufgegeben. Das ist auch ein Problem von begrifflichen Unklarheiten, die hier immer wieder auch die ich hier an der Universität doch öfter bemerke. Die eine Unklarheit betrifft die juristische Fakultät. Viele Mitglieder sagen, die juristische Fakultät sei geschlossen. Die ist nicht geschlossen. Es ist der Studiengang zum Staatsexamen beendet worden. Aber die juristische Fakultät besteht nach wie vor. Und muss die Zukunft zeigen, ob wir es in der Lage sind, einen Studiengang zu etablieren, der hier auch zukunftsträchtig ist und in der Zukunft Berufsfähigkeit und Fertigkeit garantieren kann, der auch gerade die Vernetzung der juristischen Fakultät in den Profilien und weiter dann auch für die ganze Universität ermöglicht. Die zweite Unschärfe ist, dass wir sagen, wir haben 10 Fakultäten. Wir haben 9 Fakultäten, die wir kennen, und jetzt die 10. ist die interdisziplinäre Fakultät. Das vermittelt das Gefühl, als sei das eine Fakultät gleichberechtigt wie andere Fakultäten. Wir haben die interdisziplinäre Fakultät, auch wenn sie einen Dekan hat und es nahe liegt zu sagen, das ist eine Fakultät, als zentrale universitäre Einrichtung. Sie ist gewissermaßen wie ein Band über die anderen Fakultäten gelegt, ohne dass die anderen Fakultäten aufgegeben sind.
Arne Busch?
Ja, ich würde Sie gerne nochmal als Zeitzeuge bemühen. Und zwar haben Sie ja dargelegt, dass neue Bundesländer und alte Bundesländer in Ihrer Familie ja noch behaftet sind. Und ich würde gerne wissen, wie Sie in Ihrer Familie Stände erlebt haben.
Ich war in Göttingen 1988 bis 89 und bin dort also mit der Zugfahrt nach Tübingen immer etwa 20, 30 Kilometer an der Grenze entlang gefahren. Ich hätte nicht geglaubt, dass sich dieser Wunsch und Traum erfüllt, dass diese Grenze einmal verschwindet. Auch im Frühjahr 1989 noch nicht. Ich muss gestehen, dass viele sagen können, sie wissen noch genau, was sie gemacht haben, als die Mauer aufging. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich stand im OP und war mitten in einer Operation und irgendjemand hat gesagt, die Mauer ist auf. Und das haben wir kurz zur Kenntnis genommen und dann natürlich auch weiter operiert. Aber viel mehr Gefühle habe ich da nicht mehr oder Erinnerungen habe ich da nicht mehr daran. Natürlich haben wir, ich bin noch in einer Zeit groß geworden, sage ich mal, wo wir abends in der Vorweihnachtszeit Kerzen in die Fenster gestellt haben in Düsseldorf für unsere Brüder und Schwestern im Osten und an die gedacht haben, indem wir Kerzen in die Fenster gestellt haben. Ich bin einmal in Berlin Hauptstadt gewesen, auf einer Klassenfahrt als 17-Jähriger, der Zugfahrt durch die DDR, wurden wir bespitzelt von ganz offen, sie trugen tatsächlich einen Trenchcoat und so ein kleines Hütchen und wir waren halt freche Jungs und haben gesagt, sagen Sie mal, nachdem Sie uns gefragt haben, wo wir herkommen, was wir machen, was unsere Ziele sind, wie ist denn bei Ihnen, wo kommen Sie denn her und was machen Sie denn hier in dem Zug? Und auf dem nächsten Bahnhof stieg der Herr aus und wir sahen den zwischen den Soldaten mit den Hunden und den Maschinenpistolen dann verschwinden. Also wir wurden da offensichtlich auch bespitzelt. Ich habe das als sehr belastend empfunden. 1990, erzählte ich schon, wurde ich nach... Ich fange an zu... 1990 war eine Organentnahme in Greifswald. Wir flogen mit einem Learjet von Stuttgart nach Berlin. In Berlin wurden wir, in Schönefeld wurden wir übernommen von einem Mi-8-Hubschrauber. Ein Kollege von mir, heute Chefarzt in Süddeutschland, sah diesen Hubschrauber landen. Ich wusste, dass er ein bisschen Flugangst hatte. Und dann sagte er zu mir, da steige ich nicht ein. Ich habe gesagt, aber wir fliegen jetzt nach Greifswald. Wir müssen da einsteigen. Nein, da steige ich nicht ein. Ich habe ihm gesagt, wir hätten normalerweise, wenn wir hier stehen würden, hätten wir jetzt schon eine Kugel im Rücken. Daraufhin ist er eingestiegen. Dann sind wir nach Greifswald geflogen. Und jetzt, das war 1990 im Juni und in Greifswald wurden wir von den Kollegen sehr freundlich empfangen. Sie haben uns dann auch Instrumente angeboten, die sie aus ihrem Privatschatz uns zur Verfügung stellen wollten für die Operation. Und es kam jemand und sagte, haben Sie eigentlich schon gehört, unsere spielen gegen Argentinien. Was war passiert? Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hatte Italien gegen Argentinien verloren und Deutschland stand gegen Argentinien im Endspiel. Als ich das hörte, habe ich gedacht, die Einigung wird gut. Der sagt schon unsere. Das sind ja auch unsere. Also die deutsche Nationalmannschaft war schon gesamtdeutsch vereinnahmt. Und mir wurde dann aber sehr bald klar, dass es noch eine lange Zeit braucht und wahrscheinlich auch eine Generation, um wieder zusammenzuwachsen. Aber ich fühle mich, also ich bin ein Wossi, wenn Sie so wollen. Ich habe da viel weniger das gespürt, vielleicht auch als meine Kinder und meine Familie in der Anfangszeit in Rostock in den Schulen. War das wahrscheinlich viel schwerer als am Arbeitsplatz für uns, die wir in der Sacharbeit, in der täglichen, sehr schnell zusammengewachsen sind.
Axel Büssem.
Ich habe auch noch eine kurze biografische Frage und dann auch noch eine aktuelle. Sie haben gesagt, Ihr Großvater war Reeder. War das ein eigenes Unternehmen und was ist aus dem Unternehmen geworden?
Also, jetzt hole ich ein bisschen aus, denn da bin ich ganz stolz. Mein Großvater, mein Urgroßvater, hieß August Kortz und war geboren in Schependorf. Als unehelicher Sohn eines Mecklenburger Großgrundbesitzers namens Ortmann und einer Magd wohl Dorothea Rode. Und diese Dorothea Rode hat dann einen Maurermeister in Varin geheiratet, der Kortz hieß. Deswegen hieß mein Großvater zunächst August Rode, genannt Kortz. In Varin gibt es einen August-Kortz-Park. Er hat diesen Park der Stadt Varin gestiftet und diese Stiftung hat gewissermaßen auch ihre Würdigung über die DDR-Zeiten gefunden, weil er später mittellosen Jugendlichen Stipendien finanziert hat, um auch eine Ausbildung zu bekommen. Er ist dann aber als junger Mann, ich weiß nicht, ob er sich mit seinem Stiefvater nicht gut verstanden hat, nach Wismar gegangen und hat eine kaufmännische Lehre gemacht und ist dann nach Rostock gekommen und hat in Rostock geheiratet und zunächst in einer Firma Schmidt gearbeitet am Strande und dann eine Reederei selber übernommen, Schiffsausrüstung und Reederei August Kortz. Er hat vor allen Dingen am Ende des 19. Jahrhunderts in die Dampfschifffahrt gesetzt, hat am Anfang auch noch Segelschiffe instand gesetzt, verkauft und investiert in Dampfschiffe und hat war in der Neptunwerft schließlich im Vorstand, hat viele Schiffe gebaut, unter anderem ein Schiff nach seiner Tochter Grete Kortz benannt. Dieses Schiff ist das einzige, was den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, weil es gegen Kriegsende mit Havarie in Wismar lag und von der DDR wieder in den Dienst gestellt wurde. Und ich weiß nicht, ob Sie es kennen, es hieß Vorwärts dann. Es wurde dann Pionierschiff und lag bis zur Wende, auch am Mühlendamm. Ist 1990 verschrottet worden, obwohl es sicher ein Industriedenkmal ersten Ranges war. 1902 auf der Neptunwerft noch handgenietet gebaut und das erste Handelsschiff der DDR. Wie gesagt, Grete Kortz war eine Tochter, eine andere lebte in Gelbensande, Lisbeth Kortz. Mein Großvater war nicht der älteste Sohn. Der älteste Sohn hieß auch August Kortz und hatte ein Gut in Recknitzberg und ist gegen Kriegsende mit der Familie ums Leben gekommen. Das heißt, er hat sich selbst das Leben genommen, nachdem seine Frau und seine Tochter sehr leiden mussten unter russischen Soldaten, die dort auf Recknitzberg einquartiert hatten sich. Und mein Großvater hat, weil sein älterer Bruder Landwirtschaft machen wollte, die Reederei übernommen, Karl Kortz, und ist wie gesagt dann 45 nach Schweden gesegelt, ist dann in Bremen ansässig geworden nach dem Krieg, hat dort die Reederei noch bis zu seinem Tode 1970 fortgeführt, allerdings. Also die Reederei hatte vor dem Krieg 12 Schiffe, so zu den Zeiten auch um 1920 rum. Das größte Schiff hieß nach meiner Mutter Irmtraut Kortz, war das größte Schiff in Rostock. Aber zum Schluss mit zwei Schiffen und 1970 ist die Reederei dann ist von keinem Sohn übernommen worden und die Schiffe sind verkauft worden und das war das Ende der Firma August Gords. Können Sie sich vorstellen, ich habe in einem kleinen biografischen Buch von Krempowski vor kurzem gelesen, dass der Vater Krempowski mit meinem Großvater vor dem Hauptgebäude der Universität gestanden hätte und Krempowski war damals 10 Jahre alt und hätte daneben gestanden und die beiden hätten sich unterhalten. Mein Großvater hätte dem Vater Krempowski von den Vorzügen einer Gasheizung, die er in Gelsdorf in seinem Haus installiert hatte, berichtet und ich glaube, Walter Krempowski hat sich ein bisschen gelangweilt, bis einer von den beiden fragte, was willst du denn später mal werden? Ich nehme an, dass es mein Großvater war. Und er hat dann geantwortet, Archiv. Aber das sind so kleine Episoden, die mich immer wieder auch hier auf Familienspuren führen.
Zusatzfrage,
Axel. Ja, aber was ganz anderes. Und zwar ist ja interessant, dass Sie als Mediziner und als ehemaliges Ethikrat jetzt...
Nicht im Ethikrat, da. Ethikkommission der Medizin.
Ja.
Ja, aber das ist natürlich... Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Also, ich habe natürlich Probleme mit der embryonalen Stammzellforschung, muss ich sagen, weil da schon die Gefahren bestehen, die aus meiner Sicht auch Grundsätze des Lebens missachten. Ich habe auch Probleme mit Regelungen, die zum Beispiel einen Stichtag nennen, was embryonale Stammzellen angeht und sagen, nach einem Stichtag ist es erlaubt, aber vor dem Stichtag verboten oder umgekehrt. Ich glaube aber, die Stammzelltechnologie ist ein Feld, das ich für ein sehr großes Zukunftsfeld halte, ohne dass man auf embryonale Stammzellen unbedingt zurückgreifen muss. Sie bieten auch Gefahren, weil embryonale Stammzellen auch ein höheres Risiko haben, was zum Beispiel Entartungsrate angeht. Ich persönlich favorisiere tatsächlich die körpereigenen Stammzellen. Jeder von uns hat auch im peripheren Blut Stammzellen und man kann dafür sorgen, dass man die zum Beispiel anreichert und kann diese Stammzellen verwenden. Und wir haben heute Morgen das Referenz- und Translationszentrum für kardiale Stammzellen in Rostock hier eröffnet. Ich bin da zum Teil auch involviert. Wir haben auch in der Gefäßmedizin Ansätze mit Stammzellen, zum Beispiel die Durchblutung von Extremitäten zu verbessern. Und ich habe auch einen Patienten, der mich ausdrücklich darum gebeten hat, auch diese Technik anzuwenden, bei ihm auch schon mal mit Stammzellen behandelt, ein transplantierter Patient nach Pankreas-Nierentransplantation. Wir haben seinen Bein nicht retten können, letzten Endes durch die Therapie. Aber wir haben diesen Versuch unternommen und das war ganz in seinem Sinne. Soweit vielleicht zur Stammzelltherapie. Zu den Genproblemen, die auch gerade jetzt eine große Rolle spielen, habe ich die Ansicht, dass ich es schon auch als eine deutliche Behinderung der Forschung empfinde, wenn jetzt zum Beispiel der Anbau von transgenen Kartoffeln verboten wird, die bislang auch als unbedenklich angesehen wurden. Ich halte es natürlich nach wie vor für notwendig, dass man über die Auswirkungen forscht. Wir haben Zucht bis in die jüngste Zeit, auch in der Pflanzenzucht, Techniken angewandt, die viel problematischer aus meiner Sicht sind. Wenn wir zum Beispiel Saatgut bestrahlen oder mit chemischen Mitteln traktieren, um Mutanten zu erzeugen, die wir dann versuchen zu züchten, dann gehen wir ganz andere Risiken ein, als wenn wir ein Gen, was wir genau kennen, nun transferieren und damit im Falle der Kartoffel nun Produkte erzeugen, die sicher ungefährlich sind, die gar nicht zum menschlichen Verzehr gedacht sind, wo wir auch wissen, dass solche Pflanzen nicht in der Lage sind, neue Züchtungen zu induzieren mit essbaren Kartoffeln. Also hier glaube ich, muss man sicher kritisch auch weiter forschen an möglichen Nebenwirkungen. Aber ich habe ein Problem damit, wenn man jetzt den Anbau von transgenen Pflanzen verbietet.
Wortmeldung, bitte, Ihr Name. Anne Lüder. Anne Lüder, ich sollte es wissen.
Also, erstmal würde ich grundsätzlich jeden begrüßen, der in Rostock studieren will. Und an der Philosophischen Fakultät, warum nicht auch an der Philosophischen Fakultät? Ich denke trotzdem, dass uns das nicht davon entbindet, dafür zu sorgen, das Studium auch attraktiver zu machen. Und wir haben sicher etliche Probleme, von denen ich allerdings das Gefühl habe, dass sie auch jetzt konzertiert von viel mehr Leuten angegangen werden und auch konzentriert angegangen werden, sodass ich doch die Hoffnung habe, dass wir das verbessern. Ich habe von meiner Tochter erzählt, die in Bonn studiert hat, auch eben an einer philosophischen Fakultät, mit den Schwierigkeiten, dass sie eigentlich nur Seminare zugewiesen bekommen hat, die sie eigentlich gar nicht besuchen wollte. Das ist ein Unding in meinen Augen und ich weiß, dass wir hier auch noch vieles zu tun haben. Und wir können nur versuchen, das zu verbessern.
Heiko Marski.
Natürlich, also es gibt schon Überlegungen, die wir mit den Studiendekanen der medizinischen Fakultät geteilt haben. Die haben alle gesagt, wir machen es als Modell, da brauchen wir nicht Bachelor-Master einzuführen. Natürlich schwebt auch das Damoklesschwert, sage ich mal, des Bachelor-Masters über der Medizin. Und natürlich sagen welche, Bachelor-Arzt wird es nie geben. Es gibt manche, die machen sich das ganz einfach, Kollegen, die sagen, erstes Staatsexamen ist Bachelor, zweites Staatsexamen ist Master. Das finde ich gar nicht so grundsätzlich verkehrt, denn jeder, der das Medizinstudium ein bisschen näher kennt, der weiß, dass das Physikum eigentlich die große Hürde ist. Der Spruch unter Medizinern ist, der eine Spruch ist, und ist der Mensch auch noch so dumm, er schafft so doch das Physikum. Aber der andere Spruch ist, wenn du das Physikum geschafft hast, dann kannst du die Klinik genießen und irgendwann bist du Arzt. Also das ist die große Hürde. Aber ich könnte mir gerade vorstellen, und das ist ja der Vorteil der Modularisierung, jemand macht Medizin und schafft das Physikum und zeigt damit wirklich, dass er Physik, Chemie, Biologie, aber auch Anatomie, Physiologie, Biochemie und diese Fächer alle, dass er sie erfolgreich absolviert hat und stellt jetzt fest, wie manche das am Ende ihres Medizinstudiums tun, ich will eigentlich nicht mit Patienten zu tun haben, sondern ich möchte gern ins Versicherungswesen und möchte DRGs kontrollieren oder dann kann der nach dem Physikum mit diesen Kenntnissen natürlich mit dem Bachelor sagen, er hat von der Medizin schon einiges mitgenommen, aber noch nicht so die Klinik. Jetzt fängt er an und macht ein anderes Studium, macht einen Master in Betriebswirtschaft oder etwas. Also das Physikum wäre durchaus ein qualifizierender Abschluss für eine Kombination von zwei Fächern. Da sehe ich auch die Möglichkeit in der interdisziplinären Fakultät. Ein ganz großes Anliegen ist dabei von mir, ich sage das so ganz salopp vielleicht, die Apartheid zwischen Lehramtsstudierenden und den Fachwissenschaftlern abzuschaffen. Die machen andere Examinas und prompt heißt es dann, nicht nur unter Studierenden wahrscheinlich, gar nicht so sehr, wie aber auch unter Lehrenden, ja, das ist ein Lehramtskandidat, ne? So nach dem Motto, das ist ein ganz anderer Student, der gehört hier eigentlich gar nicht hin, der macht hier noch so ein bisschen was mit und wird ja doch Pädagoge oder so. Das müssen wir unbedingt abschaffen. Und mit der Modularisierung, glaube ich, haben wir eine Möglichkeit, weil wir so Schnittmengen bilden können. Ich stelle mir das vielleicht als Mediziner ein bisschen zu einfach vor. Das ist sicher die Schwierigkeit, die Mediziner dann haben, dass ich mir denke, natürlich muss der allgemeine Biologie haben oder Zoologie und Botanik, wenn er Biologielehrer werden will. Und das kann er genauso haben wie derjenige, der nachher in einem Labor als Biologe tätig ist. Aber er muss ja nicht unbedingt Meeresbiologie machen. Hier gibt es gemeinsame Fächer, wo wir auch Synergien ausnutzen können. Und es gibt andere Fächer. Dafür hat er dann, wenn der andere Meeresbiologie macht, macht er Schlüsselqualifikationen in Pädagogik, die er erwirbt und lernt Erziehungswissenschaften, um dann auch tatsächlich sehr gut ausgebildet als Lehrer eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe in unserem Bildungssystem zu übernehmen, wo wir eigentlich die Besten brauchen.
Heiko nochmal, bitte, Heiko Maski.
Ich sehe eine ganz zentrale Verantwortung der Universität für Studierende. Wir sind eine Bildungsinstitution. Wenn wir nur forschen würden, dann können wir uns auch Max-Planck-Institut nennen. Entschuldigung. Aber der Vorteil, an der Universität zu studieren, im Vergleich, ich sage mal, zur Fachhochschule, ist, dass wir eine enge Verquickung auch von Grundlagenforschung haben. Dass wir mit Forschung in der Lehre auch besondere Interessen wecken und besondere Begabungen fördern und auch natürlich den forschenden Nachwuchs aus den Studierenden unbedingt gewinnen möchten. Die sagen, ich will nicht in kürzester Zeit Geld verdienen und eine Berufsfertigkeit haben, sondern ich strebe durchaus eine akademische Weiterbildung und Fortbildung an. Ich will den Bachelor, ich will promovieren, ich will forschen. Und das gehört für mich untrennbar zusammen. Nur wer forschen kann, kann in der Lehre auch begeistern, denke ich. Und nur wer sehr gut lehrt, wird auch für die Forschung begeistern. Und im Fokus stehen die Studierenden. Das ist für uns, das sind die zukünftigen Forscher, das sind die, die wir begeistern können. Wir sind jetzt in der Begutachtung des SFBs Physik von den Gutachtern besonders gelobt worden für die hervorragenden Doktoranden, die dort Projekte vorgestellt haben. Und die Gutachter haben gesagt, sie hätten eigentlich nicht einen Unterschied gemerkt zwischen den Professoren und den Doktoranden in der Vorstellung der Teilprojekte für diesen SFB. Was Besseres kann man sich aus meiner Sicht nicht wünschen.
Ich möchte mich noch einmal auf die Rednerliste setzen. Und zwar, wir nähern uns schon dem Ende der Zeit, aber es ist mir eine wichtige Frage. Ihr Amtsvorgänger Strohtotter hat als Zeitzeuge erklärt, zu den anstehenden Kürzungen der Finanzmittel für diese Universität, wir sollen nicht danach fragen, dass wir von 120 Millionen Euro im Jahr auf 108 oder 105 absinken und darüber jammern, sondern wir sollen uns fragen, was können wir denn damit anfangen? 108 oder 105 Millionen sind ja auch noch viel Geld, womit man etwas anfangen kann. Das ist Teil 1. Und Teil 2, dass dieses Land, jetzt mache ich mal eine Klammer, dass sich ja durch seine Finanzkonsolidierungspolitik, die ich für falsch halte, jetzt in den Stand begibt, dass wir in Zukunft für Schleswig-Holstein und für Bremen zahlen müssen, Klammer zu. Dass aufgrund der Finanzkonsolidierungspolitik im Grunde dieses Land sich zwei Universitäten nicht leisten kann. Aber keine können wir abschaffen, sind beide alt und ehrwürdig. Wie stellen Sie sich jetzt im zweiten Teil das Verhältnis zu Greifswald vor? Ich habe das Vorurteil, ich habe gute Freunde dort, dass Greifswald immer halb so viele Studenten und doppelt so viele Ressourcen hatte wie Rostock. Und dass die Greifswald es immer geschafft haben, sich in den Vorteil zu setzen. Sie haben auch baulich Fakten geschaffen, die also eine Kooperation etwa in der Medizin, eine arbeitsteilige Kooperation fast gar nicht zulassen. Das sind jetzt, sagen wir mal, Vorurteile. Aber als Rektor dieser Universität muss es doch von Ihnen aus, sagen wir mal, Zielvorstellungen geben, sich mit Greifswald in irgendeiner Weise ins Benehmen zu setzen, die knapper werdenden Ressourcen oder die gleichbleibenden Ressourcen arbeitsteilig einzusetzen, um die Profile, die gedacht sind, verwirklichen zu können.
Ja, also ich bin kein Finanzfachmann, das ist sicher ein Problem. Vielleicht rede ich deswegen so salopp. Ich gucke nicht nach Greifswald. Als ich hier in dieses Land kam und es hieß, das Problem sei, wir hätten zwei Universitäten und das sei eine zu viel, war meine spontane Reaktion zu sagen, das sind zwei zu wenig. Wenn man ein Land verbessern will, dann muss man in die Bildung investieren. Das kostet Geld. Was ein Problem ist, was wir auch nicht abschaffen können. Herr Westermann hat mir mal gesagt, sagen Sie es mal in Schwerin, da haben Sie gleich lauter Freunde da. Wenn eine Universität sagen würde, wir möchten nicht einen Stellenplan haben, wir möchten wirklich einen Globalhaushalt haben, um zu sagen, wir gucken, was wir mit dem Geld machen. Ich weiß auch nicht, ob wir, wenn wir so einen Globalhaushalt hätten, ob wir nicht tatsächlich vielleicht auch in manchen Bereichen weniger Stellen hätten. Ich sehe durchaus viele Projekte, die an der Universität laufen, die sicher irgendwo sinnvoll sind, die aber in der Koordination letzten Endes die Effektivität vermissen lassen, wo auch Geld, ja, ich bin da vorsichtig, aber wo man Geld vielleicht anderswo oder konzertiert besser einsetzen könnte, sage ich mal. Das Grundproblem ist meines Erachtens, dass wir schon in einer Not sind, dass wir mit einer Grundfinanzierung, dass wir für eine Grundfinanzierung unserer Universität auf Mittel zurückgreifen müssen, die wir einwerben durch Wettbewerbe. Ich würde mir eine Situation wünschen natürlich, wo wir sagen, wir haben eine gesicherte Grundfinanzierung, von der aus wir dann über Wettbewerbe auch Mittel einwerben können, die wirklich diesen Wettbewerben zugutekommt. Ich sehe, wenn wir diese Vernetzung aufgeben, ein Problem, dass es Bereiche geben wird, die es schaffen, viel Geld auch einzuwerben, je nachdem, wie auch immer, mit was für Forschung, ob mehr mit Grundlagenforschung industriegeförderten Mitteln und das dann natürlich für sich wieder einsetzen, aber die Universität im Prinzip auch verpflichten, mit diesen Wettbewerben das finanziell noch weiter zu untersetzen, in einem Maße, dass letzten Endes anderen Bereichen dieses Geld weggenommen werden muss oder wird. Und das ist eine Entwicklung, die ich vermeiden möchte. Und ich glaube, diese Entwicklung können wir nur vermeiden, wenn wir sagen, ja, wir werden wahrscheinlich nicht jetzt einen Bereich haben, der super exzellent ist und zur Exzellent-Universität wird, sodass alle, die aus dem Bereich kommen, einen Stern auf die Stirn kriegen. Aber damit laufen wir auch nicht die Gefahr, dass hier Gelder aus anderen Fachbereichen in diesen Bereich fließen. Die Vernetzung, mit der Vernetzung können wir eine breite Verbesserung haben durch auch eine Profilierung. Ich möchte das auch nicht kleinteilig auf jeden einzelnen Fachbereich oder jede einzelne Professur haben. Mir schwebt schon vor, dass Fakultäten sich über ihre Priorisierung klar werden, auch in einer gewissen Autonomie, die ich auch fördern will einer Fakultät. Das ist sehr schwierig in einem System, wo ein Dekan vielleicht nur Nolens-Volens-Dekan wird, weil keiner andere die Hand gehoben hat, der dann schon vom ersten Tag seines Dekanats sich überlegt, was ist, wenn ich nicht mehr Dekan bin? Werde ich dann zur Stadt rausgejagt oder was macht man mit mir? Und aus diesem Grunde sich sträubt, auch ein klares Profil zu zeigen und Prioritäten zu setzen. Wenn ich jetzt mit wenig Mitteln versuchen will, einer Fakultät zu helfen und die sagen, ja, wir haben A, B, C und D und alles ist ganz toll. Und ich dann frage, ja, und was ist denn für Sie jetzt das Wichtigste? A, ja. Und B, auch. Und C, auch. Ja, dann kriegen wir ein Problem. Wir setzen immer Prioritäten, aber Prioritäten setzen heißt auch irgendwo Posterioritäten zu setzen und zu sagen, dieser Bereich, vielleicht entwickelt er sich ganz großartig in einer Situation, aber wir fokussieren auf einen anderen Bereich.
Vielen Dank. Haben wir weitere Fragen? Ja, eine letzte Frage. Stopp, das ist jetzt Edmund, ne?
Ich habe das versucht mit meiner Investiturrede, dass Bildung mehr ist als Ausbildung. Die Rede des Ministers hat gezeigt, dass er durchaus sagt, da kann es auch Bereiche geben, die man zumachen muss, um andere zu erhalten. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Unterschied gesehen haben. Ich möchte nicht derjenige sein, der Bereiche zumacht. Es kann sein, dass es Bereiche gibt, die sich mehr oder weniger selber zumachen. Es gibt Bereiche, die haben null Drittmittel, null Publikationen, null Habilitationen, null Promotionen. Das brauchen wir nicht zu fördern. Da muss man sagen, wenn es dafür auch kein Interesse, kein Bedarf gibt, kann es sein, dass man sagt, dass dafür müssen sich andere dann vielleicht entwickeln. Aber das muss eine Fakultät auch in sich sehen. Eine medizinische Fakultät muss sich fragen, ob sie Genetik braucht oder ob es wichtiger ist, dass sie, ich sag mal, Neonatologie macht und die Genetik woanders machen lässt. Ich meine, wir sind auch nicht aus der Welt, uns gegenseitig zu helfen. Sicher ist das schwierig für die Studierenden, die sollten an einem Ort sein, aber Professoren sind auch flexibler. Er kann auch mal, nehmen Sie die Aktivität, die wir jetzt in der Agrar- und Umweltfakultät haben, AgrosNet, dass hier die Humboldt-Universität und Halle und Rostock zumindest auch in der Lehre versuchen wollen, sich zusammenzutun, um Synergien zu finden. Das ist nicht abwegig. Ich bin durchaus jemand, der auch sagt, wir brauchen nicht offensichtliche Doubletten, insbesondere wenn sie dann auch noch gar nicht entsprechend gewünscht sind. Wobei man nicht immer sagen kann, was sich nicht plötzlich entwickelt. Ich habe in meiner Investiturrede von der Orientalistik oder Islamwissenschaften nach dem September 2001 gesprochen. Plötzlich brauchen wir eigentlich Islamwissenschaftler, um manches zu verstehen. Nachdem das, Entschuldigung, ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, doch vorher ein bisschen ein Orchideenfach war.
Ja, vielleicht können wir es dabei belassen. Ich denke, dass das abschließende treffende Motto war, Prioritäten, die aber auch Posteritäten bedeuten. Wir müssen in irgendeiner Weise Prioritäten setzen und das bedeutet Posteritäten, also nachordnende Dinge, um mit begrenzten Ressourcen zurechtzukommen. Es war für alle ein sehr eindrucksvoller Nachmittag, sowohl im biografischen Teil wie aber auch im allgemein hochschulpolitischen Teil. Bildung ist mehr als Ausbildung. Das darf ich abschließend zitieren. Und die Sitzung schließen. Vielen Dank.